Und jetzt kommt das Anspiel von Sabine Knornschild und ihrem Team.
Also, die haben es genau getroffen, gell? Kann man Christ sein mit so einer kurzen Röckle, gell? Und kann man Christ Gemeindepraktikantin sein mit Jeans, gell? Schon zur Zeit Jesu war es ja so, dass sie gesagt haben, Jesus, das wollen deine Jünger sein und die den da Körner picken am Rand vom Weg, holen die da die vom Weizen ein bisschen Körner und essen es mit ungewaschenen Händen. Man muss alles, was man isst, vorher Händen waschen, sonst ist man kein rechtes Glied des Volkes Gottes. Und man muss die Schüsseln vorher reinigen, gab es in Israel, gibt es bis heute ganz bestimmte Gebote. Und Jesus sagt, auf das kommt es doch nicht an. Was in den Menschen hineingeht, das macht die nicht gemein. Aber was aus Menschen herauskommt, Mord, Ehebruch, Hurerei, was in uns drinsteckt. Und beim Apostel Paulus war es auch schon so, dass Leute gegeben hat, die haben gesagt, also das darf man nicht essen und Leberwurst und Blutwurst ganz bestimmt nicht und das bestimmte andere Speisen. Und der Apostel Paulus hat gesagt, das hat Gott wachsen lassen in seiner Freude, dass es mit Danksagung genossen wird. Lasst euch doch kein schlechtes Gewissen machen. In Amerika habe ich es erlebt, da gehört es damals mindestens noch zum guten Stil in jeder richtigen Gemeinde, dass die Frauen natürlich, nicht ein Kopftüchle, aber ein wunderbares Gebilde aus Pfauenfedern, so ein bisschen noch so ein Hauch von Hut auf dem Kopf hatten. Und wer das nicht auf dem Kopf hat, der hat mal auch geguckt und gesagt, das ist kein richtiger Christ. Dabei war viel entscheidender, was unterm Hütle war, gell? Was durch den Kopf gegangen ist während der Stunde Gottesdienst. Jetzt lese ich Ihnen mal aus dem Kolosserbrief. Ich habe ja gesagt, Sie sollen die Bibel mitbringen. Ein paar haben es auch gemacht. Danke recht herzlich, weil man einfach schlecht Bibelabende halten kann ohne Bibel. Nicht, dass Sie mir es nicht zutrauen, dass ich es nicht richtig lese, aber dass ich es auch später wieder finden. Epheser, Philipper, Kolosser. Ein bisschen schwierig zu finden, ziemlich weit hinten. Kolosserbrief, da steht schwarz auf weiß vom Apostel Paulus. Kolosser 2, ab Vers 16. Kolosser 2, ab Vers 16. Lasst euch von niemand ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank. Ich würde dazu sagen, lasst euch nie ein schlechtes Gewissen machen. Jetzt ist 7 Wochen ohne und du trinkst ein Glas Bier. Na, warum nicht? Das sind doch Gesetze von Menschen. Es ist ganz gut, wenn man mal überprüft, ein paar Wochen lang, wer Herr im Haus ist, ob es der Alkohol ist oder ob ich noch Herr im Haus bin. Aber lasst euch doch niemanden Gewissen machen. Es werden zurzeit so viele neue Gesetze aufgestellt, wie zur Zeit des Paulus. Wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertags. Was für eine Aufregung durch die Christentheit wegen des Bußtags. Wie viele sind denn am Bußtag in die Kirche gegangen? Lasst euch doch nicht schlechtes Gewissen machen. Macht jeden Tag Buße, das ist wichtig. Buße ist wichtig, nicht aber der Bußtag am 16. November. Oder eines Neumonds oder Sabbats, das ist bloß der Schatten, den Jesus wirkt. Aber leibhaftig ist, dass wir mit Jesus verbunden sind. Ein paar Verse später, gleich in Kapitel Kolosser 2. Sie sagen, Vers 21, du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren, das soll doch alles verbraucht und verzehrt werden. Das sind Gebote und Lehren von Menschen, die eine selbst erfundene Frömmigkeit haben. Aufpassen, dass das Entscheidende am Christsein nicht irgendwelche Gebote sind. Man darf das nicht und man soll sich einsetzen für die Umwelt, ist alles recht und gut. Aber da braucht man nicht Christ dazu sein. Was ist das Entscheidende am Christsein? Davon steht im Kolosserbrief, an dem wir gerade sind, unheimlich viel. Kapitel 1 lasse ich mir bloß einsetzen, das machen wir überfliegen. Kapitel 1, Vers 13. Jesus hat uns errettet von der Macht der Finsternis und uns in sein Reich versetzt. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Vers 16. Denn in ihm ist alles geschaffen. Vers 17. Es besteht alles in ihm. Vers 19. Es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Jetzt geht's weiter, springen Sie mal hinüber. Vers 27. Das Geheimnis Gottes ist Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit, den verkündigen wir und lehren alle Menschen, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Kapitel 2, Vers 3 ist, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Vers 7, in ihm sollt ihr verwurzelt und gegründet sein. Vers 9, in ihm, merken Sie, ein Thema. Wenn es da immer klingeln wird, wenn in ihm auftaucht, und Sie würden Kolosser 1 und 2 lesen, wird es da unten brrrt, mal brrrt, brrrt. Das ist Thema. In ihm. Und noch nicht Neumonde, Sabbate, was man anfasst oder essen darf oder nicht. Was ist gemeint mit diesem in ihm, was dem Apostel Paulus so wichtig war? Uns hat es ja die letzten Tage schon bewegt. Prüft euch, erforscht euch, ob ihr im Glauben steht, ob Christus Jesus in euch wirkt, ob ihr mit ihm verbunden seid. In Schondorf hatten wir ein Gemeindeglied, die Frau Krauter, Kriegerwitwe, sehr viel Schweres erlebt mit ihren Kindern. Und dann ist der Krebs über sie gekommen. Sie hat jahrelang gekämpft, Bestrahlungen, Operationen. Und sie hat mal zu mir gesagt, Herr Schiffbuch, ich habe bloß vor einem Angst, wenn mal der Morgen kommt, wo ich merke beim Oberarzt oder beim Professor, dass jetzt keine Hoffnung mehr ist. Und der Morgen kam und der Stationsarzt hat mir angerufen, Frau Krauter, bitte, dass Sie kommen, ganz rasch. Der mürbe Knochen war durch einen Muskelzug unwillkürlich in der Nacht durchgebrochen. Und ich habe mir Angst, Sorge gemacht, was sage ich als Seelsorger? Und treffe einen Menschen strahlend, der mir bloß mitteilen wollte, ich habe Angst vor diesem Tag gehabt, aber jetzt bin ich, ich kann es gar nicht sagen, eingehüllt wie in einen Mantel. Das ist alles voll Jesus-Gegenwart. Mir fallen Bibelworte ein, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass ich sie je in meinem Kopf habe. Gesangbuchverse wachen auf. Ich bin eingehüllt wie schützend in die Gegenwart Jesu. Die hat's erlebt. Ich habe es heute vor einer Woche erlebt. Da hatte ich gerade das gestrige Thema ein bisschen vorüberlegt gehabt, wer ist der Liebe würdig. Jesus will in uns auch seine Liebe weitergeben, auch komischen Leuten. Und dann musste ich am Dienstagabend einen Vortrag halten vor sehr kritischen Pfarrern. Habe ich dort den Eindruck gehabt, die wollen mich aufs Kreuz legen, war eine Diskussion mit einem sehr anders denkenden Theologen. Und ich habe eigentlich mehr Angst als Vaterlandsliebe gehabt. Bis ich dachte, wenn du das in Malmsheim sagen sollst, dass die Liebe Christi in uns wirkt, auch zu Menschen, vor denen wir vielleicht Angst haben, das heißt, es ist gar nicht würdig, mach's doch wahr. Und dann bin ich hineingegangen, habe gar keine Angst mehr gehabt, schon die Begrüßung war schön und ich habe den Eindruck gehabt, die sind sehr aufgeschlossen. Gab ein Gespräch, wie ich schon lange kein Gespräch mehr mit Theologen erlebt habe. Und das Schönste war, dass am Schluss ein Pfarrer aus Siebenbürgen kam, der hat gesagt, ich habe immer so, war so einsam, aber was Sie da zu Beginn gesagt haben, diesen Satz, der hat mir wieder neu in den Glauben hineingeworfen. Mir war es gar nicht bewusst, dass ich den Satz gesagt habe, vielleicht hat er es auch bloß herausgehört. Da ist mir klar gewesen, Jesus kann sogar unser ängstliches Reden benutzen, um diesem armen Kollegen aus Siebenbürgen etwas zuzuteilen. Wir sollten viel mehr damit rechnen, Jesus will wirklich in uns wirken, durch uns wirken, kann Liebe wecken, kann uns den Satz auf die Lippen geben, die der andere braucht. In ihm und er in uns. Prüft euch, ob Jesus Christus wirklich in euch ist oder ob es da noch Platz hat, dass Jesus bei euch etwas tun kann. Und wir sollten uns, wenn wir uns hüten, nur vor einem hüten, dass die Beziehung zu Jesus erkaltet, abstirbt, verdorrt. Es hat mich mal jemand gefragt, wenn du predigst, sind oft so viel ältere Leute da, so wie du. Hättest nicht auch lieber junge Leute sagen, mit Jugend habe ich viel zu tun gehabt, aber bei uns Alten ist die Gefahr, dass etwas abstirbt. Damit wir meinen, wir haben, wenn alle so christlich wären wie mir, wenn alle so das Leben christlich bestanden hätten wie wir. Jesus will nicht, dass wir, schwäbisch gesagt, auf der Lahmetze weitermachen. Lahm, so dass es weitergeht. Das nicht verdorrt. Und deshalb bin ich froh, dass er auf 70 zugeht, dass ich den Gleichaltrigen sagen kann, auf, los, wir packen es nochmal mit Jesus. Dass eine neue Kraft, eine neue Jesus-Gegenwart in unser Leben hineinkommt. Jetzt wollen wir aufschlagen, letztes Buch der Bibel, Offenbarung 3, sogar Offenbarung 2. Das letzte Buch der Bibel, viele sagen, ist ein geheimnisvolles Buch, das fängt an mit Briefen, die der Apostel Johannes im Auftrag des erhöhten, zu Gott erhöhten Jesus an Gemeinden schreibt. Und eigentlich fast in allen Gemeinden, großen, wichtigen, kleinen asiatischen Gemeinden, Pergamon, Thyatira, Laodicea, Philadelphia, sagt Jesus, wach doch auf! Stärke das andere, das sterben will. Los, nicht sitzen bleiben. Das, was du erreicht hast, das halte fest. Aber jetzt fangen wir mal mit dem ersten Schreiben an die schöne, große Gemeinde Ephesus. Offenbarung 2. Dem Engel, wahrscheinlich dem Vorsteher der Gemeinde in Ephesus, schreibe, jetzt überspringen wir einiges und gehen gleich zu Vers 2. Ich kenne deine Werke, was er schaffet, und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner erfunden. Aber da hat Mut zugehört. Es waren Leute, die gesagt haben, wir sind Jesus-Leute. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, da merken wir nicht viel davon. Du hast sie geprüft. Und du hast Geduld. Und du hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Der Bibel spielt jedes Wort eine Rolle. Nicht deine erste Liebe zu mir, zu Jesus, ist erkaltet, das gibt's auch. Aber Jesus ist brennend voll Liebe, hat Pläne, was er in meinem Leben macht, und ich sage ihm im Augenblick keine Lust. Ich brauch's gerade nicht. Du verlässt die erste Liebe. Das ist eine Liebe, die auch Singles erfahren können und Verwitwete, und Leute, die erst auf die Ehe zugehen, diese Liebe Jesu. In Amerika, wenn manche Leute klagen und denken, denkt Jesus überhaupt noch an mich, dann sagt man, jetzt hol mal ein Blatt Papier vor und schreib dir doch mal auf, alles, was Jesus dir Gutes getan hat, bloß in den letzten 3 Jahren. Sie brauchen schneller einen zweiten Bogen Papier. Dass wir 5 Jahrzehnte Frieden haben, dass wir bewahrt bluten würden vor der Krankheit und dass doch mit unserem Enkelkind nicht so schwierig war und damals, wo ich ins Auto reingelaufen bin, dass doch kein Unfall gab. Bitte mal alles, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Jesus ist voll ganz großer Liebe, was er schon uns getan hat, der möchte uns noch viel mehr tun. Warum laufst du weg? Warum verlässt du die erste Liebe? War bei Israel immer die Not, dass Gott, der ewige Gott, so viel bereit hatte für Israel und Israel gesagt hat, oder wir wollen es mal mit den Baalim und mit den Asheras probieren. Bin ich dir denn eine Wüste und ein trockenes Land? Meinst du, bei mir sei nichts mehr zu holen? Der Glaube der Christen besteht nicht in erster Linie in Denkarbeit, in Theologie, sondern ist eine Emotion. Ich habe mein erstes Semester in Bethel studieren dürfen, wohnte im Quellenhof, wo so ganz schwache geistig Behinderte sind. Und da war einer, der Thomas, der hat abends, besonders bei Vollmond, immer gesungen, bis in tiefen Nacht hinein. Jesus ist schön, Jesus ist lieb, Jesus ist schön, Jesus ist... Das hat er begriffen. Der hat keine Theologie verstanden. Aber das hat er mitgekriegt, was wir singen, schönster Herr Jesu. Und der hat mich lieb. Die Liebe Jesu ist etwas, das auch der Schwächste das mitbekommen kann. Wenn einer für mich etwas übrig hat, dann Jesus. Jetzt lauf doch nicht einfach weg, sondern lässt du dich voll tanken mit dieser Liebe Jesu. In menschlichen Ehen und wenn Singles unter uns sind und Verwitwete, dann mögen sie entschuldigen, dass ich dieses Bild gebrauche. Die Bibel sagt, das kommt immer am nächsten noch dem Verhältnis zwischen Jesus und seinen Leuten, das Bild der Ehe. Sie werden ein Fleisch sein. Ich in dir und du in mir. Das geht weit übers Körperliche hinaus. Dumm heute, dass Körperliche so betont wird. Schöne der Ehe ist, dass meine Frau und ich lachen und sagen, das, was du gerade sagst, das wollte ich auch gerade sagen. Dass man gleich denkt, dass ich plötzlich Krawatten trage, die ich früher nie getragen hätte, aber weil es meiner Frau gefällt, man gleicht sich im Geschmack an. Das, was meiner Frau gefällt, das gefällt mir plötzlich auch. Man sieht Dinge plötzlich mit den Augen des anderen. Und manche sagen sogar, wenn Leute glücklich miteinander verheiratet sind, werden sie sich sogar nur äußerlich ähnlich. Da sagt meine Frau, oh, da haben wir noch einen weiter Weg. Obwohl wir glücklich verheiratet sind. Also, aber bei manchen stimmt es, dass es sogar äußerlich ähnlich wird. Nochmal, ein Fleisch sein. Paulus sagt, ich spreche nicht von der körperlichen Ehe, sondern ich spreche von Christus und seinen Leuten, von seiner Gemeinde. Dass wir plötzlich unsere Gedanken laufen lassen, unsere Fantasie in Jesus bahnen. Prüft euch, ob Christus in euch wirkt, ob ihr so im Glauben steht, dass das geschieht. Aber das Tragische bei der Ehe kann ja auch sein, wenn mich morgens die Zeitung interessiert, dass meine Frau sagt, ist dir gar nicht mehr wichtig, was ich dir zu sagen habe? Du hast doch mal gesagt, du bist mein Ein und Alles. Schlimm, wenn man aneinander vorbeiredet, sich missversteht und am Schluss bloß noch auf die Nerven geht. Gibt es auch in Ehen. Und jetzt lasse ich mich übertragen, das gibt's ja auch dann im Verhältnis zu Jesus, dass man denkt, also im Augenblick keine Lust auf Jesus, ich habe zwar gar nichts gegen ihn, aber im Augenblick habe ich was Wichtigeres, aber wenn ich dann auf die Intensivstation komme, dann will ich schon wieder ihn anrufen, dann brauche ich ihn. Prüft euch, ist es bloß eine augenblickliche Situation, dass ihr ihn nicht braucht, oder ist es wie bei Magersüchtigen, das ist ja eine furchtbare Zivilisationskrankheit. Klammer auf, in Ulm war mal ein Kongress von Ärzten aus aller Welt, paar hundert, die wollten eine Münsterführung, hat gefragt, was war ihr Spezialgebiet. Die Magersucht ist schlimmer als der Krebs, quer durch die Welt. Und bei der Magersucht ist es so, dass man zuerst sagt, ich brauche nicht alles essen, ein Rübchen da, zwei Erbschen da. Und meint, ich brauch's ja nicht. Und am Schluss kann man nicht mehr. Ist wieder Magen zu. Und die Leute verhungern und fühlen sich dabei noch toll. Herr Jesus, ich möchte mich mal prüfen. Kann ich denn überhaupt noch beten oder meine ich bloß, ich hätte es im Augenblick nicht nötig? Bin ich bibelmagersüchtig, gebetsmagersüchtig? Prüft euch doch. Wir brauchen es gar nicht vor einem Seelsorger prüfen. Schön, wenn wir einen haben, der mit uns durchsprechen kann. Aber der Apostel Paulus sagt, Jesus ist so eine Gegenwart. Ihr dürft mit ihm einmal reden. Und wenn das Beten euch schwerfällt, schreibt doch einen Brief an Herrn Jesus. Hier bin ich, du kennst mich und ich weiß nicht, wie es mit mir steht. Und plötzlich wird es ein Gespräch mit Jesus werden. Natürlich gibt's das. Dietrich Bonhoeffer hat in Widerstand und Ergebung geschrieben im Gefängnis, kurz vor seinem Tod. Ich gehe im Augenblick wieder durch Tage und Wochen, da ich die Bibel und das Losungsbüchlein und das Gesangbuch gar nicht brauche. Aber da sind Augenblickserscheinungen, die schwankende Nadel des Kompasses wird sich schon wieder einnorden und es wird wieder kommen. Ja. Das ist nicht gesagt, ob es wieder kommt. Der Professor Lüdemann, der immer wieder jetzt mit seinem Namen durch die christlichen Gazetten geht, der ist bei einer EC-Evangelisation zum Glauben gekommen und beschreibt heute, er sei 2 Jahre lang mit der Bibel unter dem Arm herumgelaufen. Aber sei ja nur ein Strohfeuer gewesen. Na, liebe Brüder und Schwestern, an Stroh ist der Teufel nicht interessiert. Das hat mal Jesus gesagt. Die Spreu hat er sicher. Aber am Weizen ist er interessiert. Der Teufel hat sich für diesen frommen jungen Herrn Lüdemann interessiert. So wie Jesus zum Petrus sagt. Der kämpft um dich. Wenn einer von Gott nichts wissen will, der kann fröhlich leben. Dass den Gottlosen so wohl geht. Als Christ ist man im Kampf. Und merkt dauernd, wie man abgezogen wird, dass immer noch mal was dazwischen kommt, wenn man sich seine stille Zeit vorgenommen hat. Prüft euch, ob ihr in diesem Kampf drin steht und ob ihr erlebt, dass Jesus der Stärkere ist, der euch durchhilft. Schlimmste wäre, wenn unser Glaube absterben würde, die Jesus-Gegenwart. Johannes 15, eine Stelle, die wir schon vorgestern gelesen haben, der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wer nicht in mir bleibt, der verdorrt. Das Christsein Routine. Und dann hört es auch auf. Wie die Blätter, die jetzt von den Bäumen fallen, verdorren. Herr, hilf mir doch hinein, bewahr mich davor, dass ich in meinem Glauben, in meiner Jesusbeziehung verdorre. Was kann ich tun, damit ich im Glauben bleibe? Unser Vater, der hat nie viel Zeit für uns gehabt, aber manchmal hat er gesagt, jetzt habe ich wieder einen Vers gefunden, den müssen wir miteinander auswendig lernen. Und da haben wir gelernt, den Vers, das sei alle Tage, alle meine Tage, meine Sorge, meine Frage, ob der Herr in mir regiert. Sei alle meine Tage, meine Sorge, meine Frage, ob der Herr in mir regiert, ob ich in der Gnade stehe, ob ich auf das Ziel zugehe, ob ich folge, wie er führt. Man kann sich, das ist die Grundfrage, prüft euch, erforscht euch. Ob Jesus regieren kann, ob Jesus euch Befehle gibt. Oder ob euer Glaube bloß in Äußerlichkeiten besteht, wie man angezogen ist, was man isst, was man tut, wo man hingeht, wo nicht. Manche haben größere Freiheit, irgendwo hinzugehen, andere Leute haben Hemmungen. Da muss ich sehen, wie der Herr Jesus mich führt. Und ich muss selber ein Gespür dafür bekommen, was mir gut tut oder nicht. Aber bewahrt euch vor den Päpstlein, die sagen, was man am Freitag essen darf und was am Donnerstag bloß. Menschliche Gesetze. Wie kann ich mir selber helfen, hineinzukommen, drin zu bleiben im Glauben? Wovor müssen wir uns hüten? müssen es davor hüten, dass der Glaube abstirbt. Ich habe schon gesagt, formuliert doch euer Gebet auch einmal als Brief, schreibt ihn nieder. Wir müssen unser Gebet wieder in Zucht bekommen, sonst werden so kleine bloß Brocken. Und wir sind ja auch müde. Auf uns stürmt so viel ein, die Konzentration zum Beten ist schwierig. Aber bei keinem Telefongespräch mit dem noch so nebensächlichsten Menschen schweifen meine Gedanken so ab, wie beim Beten mit dem unsichtbaren Jesus. Dann schreibt's auf, probiert's mal wieder, dass er hineinkommt. Es ist mir wichtig, dass ich im Gespräch mit Jesus bleibe. Das Bibellesen. Jesus will ja die Bibel, das Wort seiner Apostel und Propheten, benutzen als eine Membrane, so wie beim Telefon, da das Stückle Metall durch elektrische Impulse, so ähnlich ist Hans Silberdegger, ich weiß auch nicht genau, in Schwingungen gerät und plötzlich höre ich die Stimme. So deutlich, dass ich beim anderen sagen kann, hast du heute Schnupfen, du redest so komisch, gell? Also, durch die Schwingungen. Und so kann der Jesus, der lebendige Jesus, Petrusbrief, Kolosserbrief, in Schwingungen versetzen, dass wie bloß ein Reden Jesu für mich ist. Und da tut's gut, wenn wir manchmal auch Bibelworte auswendig lernen. Am Montag war in Hülben die große traditionelle Kirche bei Montagsstunde, 1200 Leute. Und da muss man jedes Jahr einen Psalm auswendig lernen, diesmal der Psalm 57. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele. Und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. Ich rufe zum Gott, das hat Wochen gebraucht, bis das in meinen Kopf gegangen ist. In Jugendjahren lernt man schneller. Aber ich merke seitdem, wie dieses Wort, das ich auswendig gelernt habe, ganz anders in mir schafft, als wenn ich es bloß gelesen hätte. Und dazu lernt man ein Lied auswendig, Jesu meine Freude. Ich habe mich schon gefreut, nicht, das kannst aber nach dem Auto noch mal gefragt, das ist eine gute Nacht, o Wesen, dass die Welt erlesen, mir gefällst du, hat noch nie mehr, hat in der Schule nicht gelernt. Seitdem kann ich's. Kann ich das sagen, gute Nacht, o Wesen, dass die Welt erlesen, mir gefällst du nicht. Damit ist schon vieles, was mich reizt, weg, dass der Jesus sagt, mir brauche ich doch nicht, mir gefällt's nicht. Lernt auch Bibelworte. Das Gesangbuch ist eigentlich komprimierte Bibel. Und auch, wenn heute so oft gesagt wird, die alte Choräle und das sind so komische Melodien und so komisch deutsch. Liebe Freunde, das ist komprimierte, verdichtete Bibel. Da heißt nicht bloß Halleluja, ich folge dir und ich werde dir folgen und übermorgen auch nochmal und nochmal Halleluja. So eine komprimierte Bibel, ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Er hat sich mit mir selbst versühnet. Verstehen Sie das? Bibelworte. Beim Bibellesen kann es ja vorkommen, weil wir heute Schnellleser sind. Die Zeitung dürfen Sie morgen vergessen, der Schnee von gestern, was heute drin steht. Aber weil wir Schnellleser sind, sollten wir immer wieder mal sagen, was habe ich denn gestern gelesen, meiner Bibellese? Was war denn gestern dran? Ach ja, gut nochmal. Bewusst machen, das Wort Gottes einschärfen. Und weil wir beim Kolosserbrief waren, darf ich Sie nochmal bitten, dass wir den Kolosserbrief aufschlagen. Hochachtung vor allen, die Bibel mitgebracht haben. Morgen lobe ich Sie noch mehr, wenn Sie es mitbringen. Kolosser 3, Vers 16 und 17. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Auch jedes Wort seine Bedeutung. Ist nicht das Wort Gottes, die Bibel, das Wort Christi. Er möchte mit euch reden. Reichlich. Und wir denken, es reicht. Die Losung am Morgen, gerade wenn wir das letzte Tag haben. Das tropft an euch ab. Wie der Regentropfen am Regenschirm. Ihr habt Gottes Wort nicht in euch wohnen. Wenn ein Gast da ist, können wir sagen, wann geht denn dein lieber Zug wieder? Und wenn der sagt, um 3:30, sagt man, wie ist es noch früher? Aber wenn jemand wohnt, dann frage ich nicht, wann gehst du wieder? Sondern freue mich, dass er da ist. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen und ermahnt einander in aller Weisheit.
Dass man nicht so Vorhaltungen macht und über Leute schwätzt, wie wir es vorher im Anspiel gehört haben, ermahnt euch, du, wäre das nötig, erzähl mir auch, wie du es eigentlich in deinem Leben schwer gehabt hast. Vielleicht verstehen wir dann, warum der plötzlich noch Zigarette raucht und doch Jungschau halten will. Nicht gleich, oder? Ermahnt euch in Weisheit. Strichpunkt. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Nicht bloß der David hat erfahren, dass man den bösen Geist vertreiben kann, den Teufel, durch ein Lied. Auf, ermann dich und sprich, fleuch, du alte Schlange, was erneust du deinen Stich, machst mir Angst und Bange. Singen Sie einfach einmal, wenn Sie die Depression schier in den Boden hineindrückt, das kommt bei Christen auch vor. In dir ist Freude, in allem, ach, sogar im Leide. O, du süßer Jesu Christ, in dir wir haben himmlische Gaben. Und plötzlich haben Sie einen neuen Horizont. Ermahnt euch mit Psalmen und geistlichen Liedern. Das sagt der Paulus, dem wichtig ist, dass wir wachsen. In der Gegenwart Jesu und nicht verdorren. Das sei alle Tage, meine Sorge, meine Frage, dass der Herr in mir regiert. Sie haben hinter Führtisch ein paar wichtige Bücher. Ich möchte euch bloß darauf hinweisen, auf Michiaki und Hildegard Hori, Verstehen und Verstanden werden, von Christa Mewes, ABC der Lebensberatung, das schöne Buch in der 17. Auflage, glaube ich, von Johannes Busch, 16. Auflage, Stille Gespräche, das Seelsorge an unserer Seele im Auftrag Jesu. Manche von Ihnen wissen, dass ich wahrscheinlich die schönsten Jahre meines Lebens in Schondorf zubringen durfte, 14 Jahre als Pfarrer und Dekan. Dort sind meine Kinder groß geworden, sind hineingewachsen, die Gemeinde Jesu. Deshalb ist Jugendarbeit so wichtig. Wir Eltern können oft den Kindern nichts Entscheidendes weitergeben, weil die Kinder auch zu Hause sehen, wenn der Haussegen schief hängt, gell? Aber Kreise, wo sie wachsen können. Und Schondorf hat eine lange, traditionsreiche Geschichte, wenn ich über Gottlieb Daimler denke, gell? Was wäre mir ohne der Gottlieb Daimler und seinen schnelllaufenden Benzinmotor? Der hat einen Konfirmator gehabt, bei dem er nicht viel mitbekommen hat. Der Pfarrer Frank, der ist später Dekan in Geislingen geworden. Dem ist bloß politische wichtig gewesen, wie es ja heute manchen Pfarrern auch wichtig ist. Und als 1848 die Revolution war, das war gerade etwa die Zeit, wo der Gottlieb Daimler konfirmiert wurde, hat dieser Pfarrer Frank auf dem Schorndorfer Marktplatz eine Rede gehalten bei der Weihe der Fahne für die Bürgerwehr, die es damals gab. Der Auferstehungsgeist ist unter uns aufgebrochen und neues Leben ist in das deutsche Volk hineingekommen. Wir erheben uns gegen alle Gewalten, gell, revolutionär. Und da gab es da einen einfachen Weber in Schorndorf, den Christian Rhein. Der hat bloß laut gesagt, als der Pfarrer Frank seine feurige Ansprache gehalten hat, ich habe das drauf neifahren auf die neue Sache nicht so gern. Wir haben doch die Hauptsache in der Gemeinschaft mit Jesus. Ah ja, das ist, verstehen Sie, die Hauptsache in der Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist ein Vorrecht, das können Sie sich nirgends erkaufen, das gibt's in keiner Schule, dass Sie mit dem ewigen Gott persönlich Verbindung haben können, dass der Sie gestaltet. Und wir müssen bloß hüten, dass uns das Leute madig machen und nebensächlich machen. Ich möchte in dem Glauben feste, ich möchte nicht verloren sein. Treuer Heiland, Lebensfürst, halt mich, bis du kommen wirst. Sei in mir drin. Das darf ich mit Ihnen beten. Herr Jesus, darum bitten wir dich, wenn du schon so viel für uns bereit hast, dass du uns durchdringst, in uns wirkst, uns gestaltest. Wir, die wir das gar nicht wert sind, lass uns einen Ekel davor bekommen, dass das verdorren könnte. Das nicht, Herr Jesus, sondern gib uns einen Hunger nach noch mehr Gegenwart, nach mehr Gegenwart deiner heiligen Person in uns. Regiere du uns. erfüll du unser ganzes Sehnen und Denken und Empfinden und Reagieren. Halte uns in deiner Zucht. Wir warten so, dass du das Wunder tust. Nicht großer Erweckung, sodass du uns wächst. Jeden persönlich. Und du siehst jeden von uns auch heute Abend, der jetzt in der Stille sagt, ja, Herr, ich brauch's. Hilf mir. Danke. Amen.